Beginnen heute wieder in den ersten Brief an die Thessalonicher und da möchte ich heute nur auf einen Vers speziell eingehen. Und er steht fast schon am Schluss des ersten Thessalonicher Briefes, Kapitel 5. Ich lese aber Verse 23 bis 28. Wir wollen uns nachher speziell mit Vers 23 befassen. Hier gibt Paulus noch so fast am Schlussakkord weiter. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßet die Brüder alle mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern gelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Unser heutiges Predigtthema heißt Heiligung durch und durch. Heiligung durch und durch. Und da war mal eine Reisegruppe, die durch einen großen Dom geführt worden ist. Ihr selber kennt auch die großen Dome, auch so wie Frauendom hier in München, aber wahrscheinlich war es dieser Dom nicht. Bei dieser Führung, da war ein kleines Mädchen mit dabei. Das kam mit großen Augen in diesen großen Dom hinein. Und während der Reiseführer auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten des Domes und auf die Geschichte aufmerksam machte, da stand das kleine Mädchen einfach da und staunte so über diese Fenster, die da waren, diese bunten Fenster. Und durch diese Fenster, da leuchtete so auf wundersame Weise die Nachmittagssonne hinein. Und die bunten Fenster strahlten schon so direkt auf ihr Gesicht. Als die Gruppe dann weitergehen wollte, nahm dieses Mädchen allen Mut zusammen und richtete eine Frage an den Reiseführer. Und sie fragte den Reiseführer, wer sind eigentlich diese Leute auf diesen Fenstern, die ich da sehe, die so bunt dargestellt sind? Der Reiseführer antwortete, liebes Kind, weißt du es nicht, das sind die Heiligen, die hier abgebildet sind. Und als sich das Mädchen dann abends schlafen legen wollte und die Mutter dann auch in ihrem Bett saß, mit ihr noch ein Gespräch hatte, da sagte das Kind zu der Mutter ganz überzeugt, Mama, ich weiß jetzt, wer die Heiligen sind. Die Mama schaut verstaunt und fragt, ja, wer sind denn die Heiligen? Fragte die Mutter. Das Mädchen antwortete, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, Mama, das sind die Leute, die das Licht durchscheinen lassen. Das Mädchen hatte immer noch dieses Fenster vor Augen und diese Bilder der Heiligen, die darauf abgebildet waren. Das sind die Leute, die das Licht durchscheinen lassen. Das Mädchen hatte zwar nur die Abbildungen von Menschen an bunten Kirchenfenstern gesehen, welche durch die Mittagssonne durchstrahlt worden sind. Doch wenn wir ein bisschen genauer darüber nachdenken, erkennen wir, dass darin eine grundlegend tiefe Wahrheit steckt, in dieser Aussage dieses kleinen Mädchens. Die Heiligen sind Leute, welche das Licht durchscheinen lassen. Ich möchte euch fragen, ist das nicht eine ganz schlichte und einfache Aussage in Bezug auch auf deine und meine persönliche Heiligung? Ich finde das gewaltig. Und die Heiligung wird uns gerade in diesem heutigen Vers 23 ganz besonders vor Augen gestellt und angesprochen. Paulus sagt hier in Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wer in den Gottesdiensten aufpasst, der weiß, dass ich schon öfters diesen Vers zum Schluss hergenommen habe, als Segensvers. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und das ist wunderbar, wenn man so einen Vers auch mit auf den Weg geben kann. Denn obwohl wir selber enorm viel Verantwortung in Bezug auf unser geistliches Leben und auch auf die Heiligung haben, ist es wirklich etwas Schönes, dass man die ganze Sache auch Gott anbefehlen darf. Und dass Paulus auch hier diese Gläubigen zu Thessalonich einfach Gott mit ihrer Heiligung anbefiehlt. Denn die Heiligung ist nicht nur unser Werk. Natürlich machen wir auch oft Druck und wir sehen, die Bibel will, dass wir uns heiligen. Aber die Heiligung ist nicht nur unser Werk, sondern auch Gottes Werk in uns. Das müssen wir immer sehen. Gott möchte in uns, in dir und mir arbeiten. Und das ist wunderbar zu wissen, dass nicht alles von uns abhängt. Nicht alles. Es hängt viel von uns ab, aber nicht alles. Sondern dass sich Gott maßgeblich daran beteiligt. Oft auch so, wie wir auch mit ihm gehen. Aber wenn wir allein zum Beispiel an die 7 Aufforderungen denken, die wir in der letzten Predigt betrachtet hatten, die hier im Vorspann stehen, in den vorhergehenden Versen, Verse 16 bis 22. 7 Aufforderungen haben wir da gesehen. Mit diesen 7 Aufforderungen haben wir uns letzte Predigt beschäftigt. Und da sagt vielleicht manch einer am Ende von solch einer Predigt, boah, also da bin ich schon allein mit diesen 7 Dingen beinahe überfordert, wenn ich das jeden Tag tun will. Wisst ihr noch, was die Dinge waren? Braucht ihr nur reinschauen, Verse 16 bis 22. Da finden wir, dass Paulus aufruft, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Viertens, den Geist dämpft nicht. Fünftens, die Weissagung verachtet nicht. Sechstens, prüfet alles, das Gute behaltet. Siebtens, enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Diese Dinge jeden Tag zu erfüllen, da braucht es schon ein hohes Maß. Und wir werden unter anderem sehr schnell erkennen, wer diesen Aufforderungen und vielen anderen in der Bibel nachkommen will, der kann dies im Grunde nur tun, aber auch nur, das möchte ich betonen, wenn er sich ganz und nicht nur halb auf die Seite Jesu stellt. Das können wir nur tun, wenn wir uns ganz auf die Seite Jesu stellen. Mit ganzem Herzen auch auf ihn ausgerichtet sind und nicht nur mit halbem. Wer meint, er könnte diese Dinge tun, die hier die Bibel sagt, und ja, man hört es im Gottesdienst, ja, wie wird es schon gehen, und wurschtelt man das so zusammen, da wird man nichts zusammenbringen. Ich muss mich dafür entscheiden, will ich das tun, will ich dem Herrn wirklich nachfolgen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meiner Kraft. Oder bin ich nur so ein lauer Typ, der sagt, ah ja, ich habe es wieder gehört und jetzt probiere ich halt mal dies oder jenes, aber das klappt bei mir sowieso nicht. Also wer meint, er könnte dies erfüllen, ohne auf der Seite Jesu zu sein, der wird bald kläglich daran scheitern. Ganz sicher. Warum? Weil wir ohne ihn, ohne den Herrn Jesus, nichts tun können. Weil wir beständig seine Kraft und seinen Zufluss von ihm her brauchen. Nämlich genauso wie die Rebe am Weinstock. Was geschieht mit der Rebe, wenn sie nicht am Weinstock bleibt? Die wird bald keinen Saft mehr bekommen, die wird verdorren. Und dann wird sie weggeworfen. Der Jesus sagt sogar an so einer Stelle, sie wird verbrannt. So wie die Rebe am Weinstock hängt und den Saft von dem Weinstock bezieht, so sollen auch wir mit dem Herrn Jesus verbunden sein. Und all das, was wir zum geistlichen Leben benötigen, können wir aus ihm herausziehen. Natürlich auch aus seinem Wort. Beides ist wichtig. Hingabe zum Herrn und Hingabe zu seinem Wort. Wie sagt der Herr Jesus? Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, wir können zwar in den Gottesdienst gehen, wir können trotzdem irgendwie in der Welt leben, aber wir werden nichts Geistliches bewirken. Es wird nichts Gescheites hervorkommen. Hast du schon mal eine Traube gesehen, die ohne den Weinstock gewachsen ist? Ich noch nie. Hast du schon mal einen Apfel gesehen, der nicht vom Apfelbaum hervorgegangen ist? Ich noch nie. Vielleicht kann man heute viele Dinge manipulieren und Verpfropfungen machen oder was weiß ich, was die Wissenschaft schon alles kann. Aber von Gottes Schöpfung aus kann keine Traube von irgendwo anders herkommen als vom Weinstock. Und ein Apfel kann nirgends woanders herkommen als vom Apfelbaum. Der kann nicht sagen, ich komme schon ohne den Apfelbaum zurecht. Ich wachse auch auf dem Rasen. Nein, er wird auf dem Rasen verfaulen. Wird nichts geschehen. Und so meinen auch wir manches Mal, dass wir gelegentlich ganz gut ohne den Weinstock zurechtkommen. Ja, die Traube wird schon so reifen. Nein, wird gar nichts geschehen. Gar nichts. Merken wir, wie absurd das ist, wenn wir so denken? Ähnlich verhält es sich mit unserer Heiligung. Wie können wir denn ein heiliges Leben hervorbringen, außer nur in der Verbindung zu unserem Herrn Jesus? Beziehungsweise in der Verbindung zum Heiligen Geist, dem Geist, der da heiligt, den er in uns gegeben hat. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, wie überhaupt Frucht aus unserem Leben hervorgehen kann. Wir wollen doch keine fruchtlosen Leute sein ein Leben lang. Vielleicht haben wir auch die Prinzipien aus dem Wort Gottes noch gar nicht so richtig erkannt. Oder sie schon längst wieder vergessen. Muss ich auch mich selber immer wieder hinterfragen. Die Bibel zeigt uns nämlich, dass ohne Heiligung keine Frucht hervorgehen kann. Ohne Heiligung keine Frucht. Das kann sich jeder merken. Ohne Heiligung keine Frucht. Und diese Erkenntnis ist für uns enorm wichtig. Ohne Heiligung keine Frucht. Wenn du also Frucht sehen willst in deinem Leben, dann führt kein Weg an der Heiligung vorbei. Was immer die Frucht auch sein mag, welche aus dir und mir hervorgehen soll. Manche meinen, ja, das ist nur, wenn man dann vielleicht andere Menschen zum Herrn Jesus führen will und dass sie sich bekehren oder so. Ja, das mag auch eine Frucht sein, aber es gibt viele, viele andere Früchte. Auch was geistlich aus unserem Leben hervorgeht. Was immer die Frucht sein mag, welche aus dir und mir hervorgehen soll, ohne Heiligung wird nichts Geistliches geschehen. Wenn wir in unseren heutigen Text hineinsehen und darin lesen, dann erkennen wir gerade hier in Vers 23 sehr deutlich, dass es nicht an Gott liegt. Gott möchte alles in dir und mir vollbringen. Gott will grundlegend sein Werk der Heiligung an dir und mir tun. Und so schreibt auch der Apostel Paulus zu den Gläubigen in Thessalonich, dass Gott doch sein Werk an ihnen tun möge. Natürlich können wir auch dafür beten, dass Gott sein Werk in jedem von uns tut, auch in Bezug auf die Heiligung. Vers 23, er selbst aber, sagt Paulus, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Er befiehlt die Gläubigen regelrecht Gott an. Er selbst, der Gott des Friedens. Und weil der Apostel Paulus hier zuerst direkten Bezug auf Gott nimmt, dem Gott des Friedens und seiner Heiligung, deshalb möchte ich zuerst einen Blick auf Gott lenken. Wir wollen zuerst auf den Gott des Friedens schauen, der hier erwähnt wird. Und auf Gott zu sehen ist ja für uns sowieso immer wichtig. Und zwar spricht der Apostel Paulus hier vom Gott des Friedens. Erstens, der Gott des Friedens. Jetzt möchte ich euch mal die Frage stellen, warum spricht Paulus hier jetzt plötzlich vom Gott des Friedens? Er aber der Gott des Friedens. Gibt es hier Streitigkeiten oder gibt es Krieg? Natürlich sind wir auch in geistliche Kämpfe oft verwickelt. Der Gott des Friedens, dass der Gott des Friedens uns heiligen soll. Das mag für uns zunächst gar nicht so einleuchtend sein, warum Paulus das hier schreibt. Doch wenn wir uns ein wenig Gedanken darüber machen, wenn wir darüber nachsinnen, so kann es uns auch sehr schnell klar werden, dass hiermit auch Jesus Christus gemeint ist. Dass Jesus Christus in dein und mein Leben gekommen ist. Und wenn wir uns mit dem Herrn Jesus befassen, dann fällt es uns auch nicht schwer, in ihm den Gott des Friedens zu erkennen. Ich möchte euch mal fragen, mit welcher Benennung wurde denn der Herr Jesus bereits vor seiner Geburt von dem Propheten Jesaja angekündigt? Ihr kennt den Vers alle, wenn wir den an Weihnachten lesen, im Sommer vielleicht nicht so, aber der ist im Sommer genauso präsent wie im Winter, Jesaja 9, Vers 5. Jesaja sagt ihm weiter Vorausschau schon 700 Jahre vorher, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und man nennt ihn Wunderbar, Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesus wird auch der Friedefürst genannt. Ja, und wir wissen es, die Welt, die wird sich einmal freuen, wenn der Friedefürst offenbar wird. Jesus wird als der Friedefürst erst richtig offenbar werden, wenn er leibhaftig auf diese Erde zurückkommen wird. Dann wird die Welt und vielleicht auch wir erst richtig erkennen, was es bedeutet, dass er der Friedefürst auch genannt wird. Wenn er hier auf der Erde sein tausendjähriges Königreich aufrichten wird, tausendjähriges Friedensreich, was wird das für die Menschen für eine wunderbare Zeit auf dieser Erde werden? 1000 Jahre Frieden, nichts als Frieden. Und ich möchte an der Stelle fragen, wie viele Menschen sehnen sich heute nach Frieden in dieser Welt? Es ist wirklich schlimm, was man gerade in den Nachrichten hört. An allen Ecken und Enden, da brodelt es derzeit. Du kannst in den Nahen Osten schauen, wenn wir nach Israel und Gaza schauen in diesem Konflikt. Schlimm, sehr schlimm, wie Israel ständig gereizt und aufgehetzt wird. Und wenn es zurückschlägt, dann wird es in der Welt als Aggressor verschrien. Denken wir aber auch an den Konflikt im Irak. Oder denken wir an Afghanistan. Denken wir an Syrien. Denken wir an die Ukraine. Vieles mehr könnten wir noch aufzählen. Wie sehr können wir für den Frieden in unserem Land dankbar sein? Wir haben Frieden in unserem Land. Weißt du, was das wert ist? Ich denke, wir wissen es oft nicht. Ich habe neulich die Bilder gesehen in den Nachrichten, wo die Kurden im Irak auf die Berge flüchten müssen. Allermeistens sind es nur junge Leute, die Alten, die kommen da gar nicht hoch. Und junge Leute sterben unterwegs, sie verdursten, sie verhungern. Sie haben keine richtige Unterkunft, sie können vielleicht ein paar Tage da oben aushalten. Vielleicht jetzt noch länger, weil die US-Armee auch Hilfspakete abgeworfen hat. Aber ich habe gedacht, wie würde mir das gehen, wenn ich jetzt da flüchten müsste? Wenn hier so fanatische ISIS-Kämpfer kommen würden, auch nach Deutschland, wie würde es uns Christen hier gehen? Wir sind nicht berufen, um uns mit Waffen solchen Leuten entgegenzusetzen, sondern wir gehören dem Friedefürsten an. Der hat eine geistliche Waffenrüstung in dein Leben gebracht. Und was hat der Herr Jesus getan, dieser Friedefürst, bevor er in dein und mein Leben gekommen ist? Ja, er hat durch sein Leiden und durch sein Blutvergießen, ja durch sein Sterben im Kreuz, für dich und für mich ein ewiges Erlösungswerk vollbracht. Und wisst ihr was? Durch das Blut seines Kreuzes kann er jetzt mit jedem Frieden machen, der an ihn glaubt. Er hat auch mit dir und mit mir Frieden gemacht. Denn vorher waren wir nichts anderes als seine Feinde. Wir lebten, wenn vielleicht auch unbewusst, in der Feindschaft Gottes. Doch seit wir an ihn glauben, an Jesus Christus, hat er Frieden mit uns gemacht. Er hat einen Friedensvertrag mit dir geschlossen. Durch sein eigenes Blut. Epheser 2, Vers 14 sagt, denn er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und des Zaunes Scheidewand abgebrochen hat. Hier spricht er von Israel und Heiden. Jesus ist unser Friede. Epheser 2, Vers 17. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide Zutritt zum Vater in einem Geist. Wie wunderbar. Jesus hat Frieden mit dir und mit mir gemacht. Er hat Frieden mit uns gemacht, die wir vorher seine Feinde waren. Und durch Jesus ist jetzt dieser Gott des Friedens in dein und mein Herz gekommen. Und von diesem Gott des Friedens spricht Paulus. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Es ist der El Shalom. Was heißt Shalom? Friede. Nicht selten grüßen sich heute auch noch Gläubige mit Shalom. Manche, die schreiben mir ein E-Mail und schreiben Shalom darunter. Ich tue das allgemein nicht, aber ich habe nichts dagegen. Was heißt Shalom? Friede. Friede. Shalom heißt Friede. Und wie wunderbar ist es, wenn man sich vielleicht auch begrüßt mit Shalom. Friede, Friede sei mit ihr. Wie wunderbar. Etwas Wunderbares, Frieden zu haben. Auch unter Glaubensgeschwistern ist das nicht immer selbstverständlich. Frieden zu haben. Hey, Shalom! Ich begrüße dich mit Shalom und wir verabschieden uns mit Shalom. Friede, Friede. Weil in uns der Friede Fürst ist und er Friede mit uns gemacht hat. Und was sagt der Herr Jesus zu dir und zu mir? Was sagt er zu den Seinen? Johannes 14, 27 sagt er, Frieden hinterlasse ich euch. Ich gehe zum Vater, aber ich hinterlasse euch Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Also er, der Gott des Friedens, er, der Herr des Friedens, der Friedefürst, gibt dir und mir mit sich selbst etwas, was die Welt nicht kennt. Er gibt dir durch seinen Geist einen unbegreiflichen Frieden in dein und mein Herz. Und wenn um uns herum die ganze Welt brodelt und brennt, wir haben Frieden mit Gott, wir haben Frieden durch Jesus Christus. Und der Friede Gottes ist höher als aller menschliche Verstand. Den dürfen wir so oft erleben. Liebe Geschwister, das ist etwas, was nur Gott tun kann. Was wir selber letztendlich nicht bewirken können. Menschen, die mit Gott gehen, haben Frieden. Ähnliches sehen wir im Alten Testament. Auch da finden wir den Gott, der Gedanken des Friedens hat, der Frieden schenkt. Was sichert der Herr seinem Volk Israel im Buch Jesaja zu? Dort im Buch Jeremia, in Jeremia 29, Vers 11 sagt er, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Sind es merkwürdige Gedanken? Sind es böse Gedanken? Sind es Gedanken, die uns nicht gefallen? Oh doch. Der Herr sagt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Da war das Problem, dass das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt worden ist. Und Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens mit euch. Und nicht des Leides. Ich möchte euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Und das ist auch genau ein Vers, der auch in so viele Lebenssituationen von uns sprechen kann und unbegreiflichen Trost und Halt schenken kann. Der Herr Jesus ruft auch dir und mir zu. Ich habe Gedanken des Friedens mit dir und nicht des Leides. Ich meine es gut mit dir. Ja, wir haben einen Gott, der Gedanken des Friedens hat und der es unbegreiflich gut mit uns meint. Und da frage ich uns, wie können wir da jemals in Streit und Neid miteinander leben? Innerhalb der Gemeinde oder mit anderen Menschen, die uns vielleicht schlecht gesinnt sind. Wie können wir jemals in Streit und Neid leben, wenn der Gott des Friedens in unserem Herzen wohnt? Und jetzt sind wir wieder zurück beim Thema Heiligung. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt mit Frieden, aber Frieden hat auch mit Heiligung zu tun. Denn wenn ich fortwährend im Streit lebe oder in Neid und fleischlichen Dingen, dann lebe ich nicht in der Heiligung. Dann schließe ich die Heiligung aus meinem Leben hinaus. Unsere Aufgabe ist es nämlich, dass wir uns dem Herrn Jesus hingeben und sein Wort befolgen. Und wenn Gott Gedanken des Friedens hat und den Frieden in uns hineingelegt hat, dann sollen wir auch in diesem Frieden leben. Und nicht umsonst sagt uns Jakobus, sei nicht nur Theoretiker des Wortes, geh nicht nur brav in eine Predigt und lebe nachher wieder, was du willst, sondern sei wahrhaftiger Täter meines Wortes. Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Liebe Geschwister, wir leben im Selbstbetrug. Wenn wir nur das Wort Gottes lesen oder das Wort Gottes hören und nachher sagen, ja, jetzt denke ich wieder, wie ich will und jetzt mache ich, wie ich will. Und jetzt tue ich wieder mein Recht hervorheben oder so, wie ich halt denke und wie ich fühle. Nein, Das wäre falsch, das wäre vollkommen falsch. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, sonst leben wir im Selbstbetrug. Und da sehen wir, unsere Verantwortung ist genauso groß. Wir haben eine große Verantwortung, das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt. Und ich frage euch, hat der Herr Jesus Freude an den Menschen, die sein Wort tun? Und wenn es vielleicht nur 5 im Gottesdienst sind, hat der Herr Jesus daran weniger Freude, wenn nur 5 seinen Willen tun, als wenn hier 50 sitzen würden und seinen Willen nicht tun? Der Herr Jesus hat in jedem Einzelnen Freude, der seinen Willen tut. Der sieht auch ganz genau, ob du im Verborgenen auch seinen Willen tust oder nicht. Kann man sagen, ja, das zeigt sich ja nur in der Öffentlichkeit und was ich sonst so tue, ist egal. Nein. Der Jesus sieht dich alle Zeit. Und er zeigt sich mächtig an wem, die ihm von ganzem Herzen ergeben sind, haben wir vorhin gehört. Der Herr Jesus nennt diese Knechte, die seinen Willen tun, sogar selig. Und der Jesus sagt, selig ist jener Knecht, welchen sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Der nicht fragt, ja, was hast du gelesen in meinem Wort oder was hast du gehört, sondern was derjenige tut. Das will der Herr Jesus sehen. Wie leben wir? Und doch sind wir trotz aller Eigenverantwortung, auf die ich jetzt gerade gezeigt habe, und aller persönlichen Anstrengungen und Bemühungen stets auf Gott angewiesen. Und das ist das, dass Gott sein Werk mit dir und mit mir tun möchte. Und genau so und aus diesem Grund heraus befiehlt der Apostel Paulus die Gläubigen dem Gott des Friedens an, dass er sein Werk in den Gläubigen, auch in uns zur Ausführung bringt. Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. So kommen wir zum zweiten Punkt. Erstens der Gott des Friedens, zweitens Heiligung. Ist das für uns etwas Neues in dem Thessalonicher Brief, dass Paulus die Heiligung anspricht? Ich denke nicht, denn zweimal hat sie Paulus schon angesprochen, die Wichtigkeit der Heiligung in diesem Brief. Zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 13. Wenn ihr mal reinschaut, Kapitel 3, Vers 13, da sagt Paulus zu den Gläubigen, auf dass eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Gott möchte dich und mich in Heiligkeit antreffen. Auch in Kapitel 4, Vers 3, das ist eine Stelle, die wird öfters mal zitiert. Da weist Paulus wiederum auf die Heiligkeit hin. Wenn du wissen willst, was ist der Wille Gottes, dann schau in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Gott will Heiligung. Gottes Wille ist, dass die Gläubigen in der Heiligung leben. Ja, die Heiligung soll in unserem persönlichen Leben zu finden sein. Unser himmlischer Vater sucht die Heiligung bei dir und bei mir. Warum? Warum will Gott, dass wir in Heiligkeit leben? Ganz einfach, weil er selbst heilig ist. Wir gehören dem heiligen Gott an. Ich bin heilig, so sollt auch ihr heilig sein. Er ist selbst heilig und so sollen auch wir heilig sein. Wer diese Woche in der Bibelstunde war, ich denke, der konnte eine ganze Menge von Heiligkeit und Heiligung hören und mitstudieren. Wir hatten es ja miteinander betrachtet, dass auch heilig sein auch in unserem Charakter der Jüngerschaft zu finden sein soll. Was heißt heilig sein? Was heißt es, in Heiligung zu leben? Ganz kurz und prägnant gesagt heißt es, heilig sein heißt, abgesondert sein, um Gott zu dienen. Und das mitten in dieser Welt. Abgesondert sein, um Gott zu dienen. In Heiligung leben heißt, auf Gott ausgerichtet zu sein. Das heißt auch, seinem Willen anzuhangen und die Sünde und das Verkehrte zu lassen. Und dabei möchte ich sagen, grundlegend sind wir ja von Gott geheiligt. Wir sind durch das Blut Jesu gewaschen, wir sind erlöst und dadurch auch vor Gott geheiligt. Wir sind heilige Leute geworden vor Gott. Unsere Stellung vor Gott ist nichts anderes als heilig. Unsere Stellung. So sieht Gott uns durch seinen Sohn hindurch. Jesus Christus ist der Filter, muss man sagen. Gott sieht uns durch seinen Sohn heilig. Unsere Stellung ist heilig. Wir sind Heilige und Geliebte. Doch ich sage es immer wieder, unser Zustand und unser Verhalten entspricht oft nicht unserer Stellung. Unser Zustand ist oft ganz anders als unsere Stellung vor Gott. Unser Verhalten ist oft ganz anders als heilig. Und das ist das Schlimme. Doch ganz genau da möchte Gott bei dir und bei mir ansetzen. Dass sich unser Zustand verändert, dass sich unser Verhalten verändert, da möchte Gott Heiligung sehen. Unser Zustand soll unserer Stellung ähnlicher werden. Unser persönlicher Zustand, unser persönliches Verhalten soll immer mehr unserer Stellung vor Gott ähnlicher werden. Wenn es aber um das Thema Heiligung in unserem persönlichen Leben geht, dann müssen wir ein Stück weit aufpassen. Und da möchte ich einfach das auch ansprechen, dass wir, wenn wir auf Heiligung zu sprechen kommen, auf einem gesunden Boden oder auf dem gesunden Boden des Wortes Gottes bleiben. Denn gerade in Bezug auf die Heiligung, da haben schon manche das Rad immer weiter drehen wollen und weiter drehen wollen und haben es irgendwann fast überdreht. Es sind fast übel geworden dabei. Vordringlich gab es im 17. und 18. Jahrhundert eine starke Bewegung, die sogenannte Heiligungsbewegung oder Heiligungslehre, wie sie damals genannt wurde. Da waren sehr, sehr massive Auswüchse darin zu finden, die letztendlich mit der Lehre der Bibel nicht mehr allzu viel zu tun haben. Es waren nicht wenige, die meinten, dass sie in diesem Leben mit der Heiligung immer höher und höher und höher steigen können, dass sie letztendlich so einen hohen, 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 hohen Level erreichen, immer weiter auf der Leiter steigen, bis sie eines Tages womöglich sündlos wären. Das war tatsächlich so gedacht. Doch wenn wir so denken, dann schießen wir weit über das Wort Gottes hinaus und auch über die Ziele Gottes mit uns. Denn Gott weiß, dass die Sünde in unserem Leben immer noch gegenwärtig ist. Dass die Sünde nie völlig weg sein wird in unserem Leben. Eine junge Frau in Berlin, die hatte sich vor einigen Jahren ihrem Prediger gegenüber gerühmt und sagte tatsächlich, dass sie jetzt schon seit 3 Jahren keine Sünde mehr getan hätte. Seit 3 Jahren sündlos. Wisst ihr, was der Prediger zu ihr gesagt hat? Der hat sie angeschaut und gesagt, so, dann bist du jetzt also seit 3 Jahren kein wahrer Christ mehr. Warum konnte der Prediger das sagen? Weil in 1. Johannes 1, Vers 8 steht, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Soll ja niemand sagen, dass er gar keine Sünde mehr hätte. Dann ist die Wahrheit nicht in uns. Wir werden immer irgendwelche, und wenn es nur Minisünden sind, tun. Obwohl Gott will, dass wir uns heiligen. Frage: In welchen Lebensbereichen möchte Gott Heiligung bei dir und bei mir finden? In welchen Lebensbereichen? Oder wie tief soll die Heiligung Gottes gehen? Ja, wie groß soll das Ausmaß der Heiligung sein? Wir lesen hier in Vers 23, dass der Apostel Paulus sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das Ausmaß der Heiligung heißt also durch und durch. Somit kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt. Der dritte Punkt, der heißt durch und durch. Also wir können uns nicht mit einer billigen Ausrede zufrieden geben. Ach, Gott möchte hier und da ein bisschen Heiligung von mir sehen und das ist schon okay, das brauche ich mich nicht zu bemühen. Aber die Bibel sagt nicht, dass Gott hier und da ein wenig Heiligung von uns haben möchte. Nein, Gott ist nicht damit zufrieden. Denn seine Heiligung soll unser ganzes Leben erfassen. Der Apostel Paulus sagt, durch und durch. Wie ist das denn, wenn jemand zum Beispiel einen Braten in die Röhre tut? Vielleicht steht bei manch einem jetzt der Braten in der Röhre drin. Möchte man nicht, dass der Braten, wenn man ihn dann essen möchte, ganz durch ist? Oder soll der innen noch so halb roh sein? Und dann läuft dann das Blut raus und man möchte ihn dann verzehren zum Mittagessen. Naja, wenn man Steak Medium haben will, ist was anderes, aber bei so einem richtigen guten Schweinsbraten, ich denke, da möchte man das gar nicht. Oder bei einem Rindsbraten, dass dann das Blut rausläuft. Oder bei jemandem, der einen Kuchen backt, wenn man den in den Backofen schiebt, soll der nicht ganz durchgebacken werden? Oder wenn man den dann aus dem Backofen rausholt und man schneidet ihn auf und dann läuft der Teig noch raus, so. Und dann möchte man den noch genießen. Guten Appetit. So was Matschiges will womöglich keiner essen. Doch liebe Freunde, Geschwister, ähnlich ist es auch mit der Heiligung. Die Bibel sagt durch und durch. Gott möchte, dass deine und meine Heiligung durch unser ganzes Wesen hindurchgeht. Es soll nicht nur einzelne Lebensbereiche erfassen, sondern alle Lebensbereiche. Wundere dich also nicht, wenn dir unser Herr Jesus immer wieder etwas Neues aufzeigt. Da ist noch was nicht in Ordnung, da möchte ich auch hineinkommen, da möchte ich auch durchfahren mit der Heiligung. Das muss aufgeräumt werden. Da ist noch etwas, wo ich Heiligung hineinbringen will in dein Leben, wo du dann arbeiten sollst, wo du von alten Dingen loslassen sollst, wo du Sünde fahren lassen sollst, wo du dich zu mir halten sollst. Ich will Veränderung schaffen. Wisst ihr, was das Schlimmste wäre? Wenn wir uns fortwährend gegen das Arbeiten des Herrn sträuben. Da zeigt dir unser gnädiger Herr dieses und jenes auf und du sagst womöglich, nein, das will ich überhaupt nicht. Kommt bei mir gar nicht in die Tüte. Ja, Gott hat viel Geduld. Aber ich weiß nicht, was er irgendwann machen wird. Ob er dann irgendwann mal dich irgendwo zur Vernunft bringen muss und sagen muss, so geht's nicht. Bis du irgendwann mal beiseite gestellt wirst oder flachgelegt wirst, um nachzudenken. Die Elberfelder Bibel übersetzt an dieser Stelle, der Gott des Friedens heilige euch völlig und vollständig. Schlachter durch und durch, Elberfelder völlig und vollständig. Das scheint fast noch mehr zu sein wie durch und durch. Frage, was bleibt denn da noch übrig am Schluss? Bei völlig und vollständig, da bleibt nichts mehr übrig, das ist einfach alles. Ein früherer Pfarrer, so 18. Jahrhundert und geistlicher Vater von dem Evangelisten Ernst Modersohn, von dem es auch viele Bücher gibt, der hatte in seiner Bibel an einer Stelle oder genau an dieser Stelle, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, eine Randnotiz gemacht. Vielleicht hat er so eine breitere Bibel gehabt wie ich hier. Und er hat etwas hingeschrieben. Wisst ihr, was er da hingeschrieben hat? Er schrieb ihn durch und durch, nicht forniert. Er hat damit gemeint, nicht nur den äußeren Schein, nicht nur ein schönes Furnier vorne dran und dahinter ist eine Spanholzplatte, sondern vielleicht wie dieses Kreuz ist Vollholz. Durch und durch Vollholz, nicht forniert. So soll es auch in unserem Leben sein. Nicht nur einen äußeren schönen Schein, ach, äußerlich alles okay, aber innerlich, da ist irgend so eine billige Spanplatte, da ist noch der Sauerteig, nein. Er hat sicherlich hier an Möbel und Vollholz gedacht oder an Furnier. Im Gegensatz zur Heiligung spricht die Bibel auch an vielen Stellen vom Sauerteig. Vom Sauerteig. Und Sauerteig ist allgemein etwas Negatives, denn da ist meistens die Sünde damit gemeint, der Sauerteig der Sünde. Und Paulus fragt die Gläubigen im Korintherbrief, ob sie es denn nicht wissen, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Ja, und mit der Sünde ist es ganz, ganz ähnlich wie mit dem Sauerteig. Die Sünde kann vielleicht einen kleinen Anfang nehmen in deinem und meinem Herzen oder Leben oder auch in der Gemeinde. Und die kann sich ausweiten tatsächlich wie ein Krebsgeschwür oder wie ein Sauerteig. Und sie kann ein ganzes Leben ruinieren, wenn wir nicht aufpassen. Oder auch eine ganze Gemeinde durchsäuern. Fragt man sich, was ist da los? Ja, steckt irgendwo Sünde drin. Mit Sünde durchsäuert. Mit der Sünde ist es sehr, sehr gefährlich. Die Sünde kann sich tatsächlich in unserem Leben und auch in der Gemeinde vollständig ausweiten, wie Sauerteig. Unser ganzes Leben oder auch die ganze Gemeinde durchsäuern. Deshalb werden wir auch im 1. Korintherbrief ermahnt. Fegt den alten Sauerteig aus, lass ihm keinen Raum. Paulus sagt, damit ihr ein neuer Teig seid. 1. Korinther 5, Vers 7. Das ist, wenn bei dir zu Hause die Wohnung schmutzig ist, fühlst du dich da wohl? Alles ist schön dreckig und speckig und überall stolpern und drüber. Ich denke, das gefällt keinem, der ein bisschen einen Sinn für Hygiene hat oder für Sauberkeit. Zumindest wenn es mal zu dreckig wird, dann wird man mal wahrscheinlich einen Besen in die Hand nehmen oder den Staubsauger oder dann mal einen Wischmoppen durchfahren. Genauso möchte es Gott in deinem und meinem Leben haben. Gott möchte nicht in dreckigen Lebensräumen wohnen. Nein, Gott kann nur in sauberen Räumen wohnen. Und durch die Macht Jesu ist es möglich, saubere Lebensräume zu haben bzw. sie zu bekommen. Denn als der Herr Jesus in dein Herz hineingekommen ist, da hat er dich losgekauft von der Macht der Sünde und des Todes. Du bist frei geworden, auch von der Macht des Teufels. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde, wie du es früher warst. Da warst du geknechtet unter der Herrschaft des Teufels und der Sünde. Heute kannst du noch sündigen, aber Gott hat dich frei gemacht. Jesus hat dich losgekauft. Durch Gottes Gnade hast du von Gott Macht bekommen, um über die Sünde zu herrschen. Und die Bibel ruft uns auf, lebe jetzt in der Macht Gottes und lebe im Sieg über die Sünde. Nimm die Macht Gottes in Anspruch. Was ist jetzt aber mit dem, der sich in seiner Sünde und in seinem fleischlichen Leben ganz wohl fühlt? Ach, da möchte ich nicht loslassen, dort möchte ich nicht loslassen, das gefällt mir noch ganz gut. Ich bleibe da in meinen alten Dingen, in meinem alten fleischlichen Trott drin. Was ist mit dem, der sein sündiges und eigensüchtiges Leben weiter bevorzugt? Die Bibel sagt, du kannst es tun. Wer aber das bevorzugt, der wird geistlich sterben. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so müsst ihr sterben, sagt die Bibel. Du kannst geistlich nicht überleben. Das geht nicht. Wer es nicht glaubt, der wird irgendwann selber die Erfahrung machen. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ich würde am liebsten Halleluja sagen. Preist den Herrn. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Du hast kein geistliches Überleben. Du kannst es lange meinen, ja, es wird schon noch gehen und gehen und gehen. Nein, es geht gar nichts. Irgendwann bist du erledigt geistlich. Du kannst gar nicht mehr. Du kannst gar nichts Geistliches mehr bewirken. Und hier sehen wir, es ist kein Spiel, in dem wir drinstehen. Wir können es uns auch letztendlich nicht raussuchen. Wir sehen, wie gefährlich es ist, wenn man meint, dass es nicht so schlimm wäre, ob ich im Sieg über die Sünde lebe oder im Geist oder im Fleisch wandle. Das ist ein heißes Eisen. Man muss erkennen, ein fleischlicher Wandel und ein Leben im Geist und in der Heiligung steht in völligem Widerspruch zueinander. Völlige Kontroversen, die stoßen sich völlig einander ab. Und wer im Fleisch wandelt, der kann Gott nicht gefallen. Wer im Fleisch wandelt, der kann auch kaum geistlich wachsen. Da heißt es dann, oh, das Wort Gottes, wieder die Bibel lesen. Und wisst ihr, wenn ich da hineinschaue, da weiß ich gar nicht, was Gott meint. Und auch die Predigten und die Verkündigungen, die sind für mich lauter böhmische Dörfer. Das heißt, ich verstehe es gar nicht, was hier gemeint ist. Es ist für mich alles so merkwürdig, so unverständlich, so wie so eine slawische Sprache. Muss man sich da wundern? Wie gesagt, Gott will sein Werk an dir und an mir tun. Wenn wir uns ihm vielleicht auch lange versperren, so wird er letztendlich hoffentlich dann doch zum Zug kommen. Fleischliches Leben wird Gott auf Dauer nicht gefallen. Denn die Heiligung, die soll bei uns voranschreiten. Sie soll vollkommen und völlig sein. Und zwar spricht der Apostel Paulus hier von dem ganzen Wesen des Menschen. Er nennt die drei Teile, woraus der Mensch besteht. Er sagt hier: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib. Das sind die drei Bestandteile des Menschen: Geist, Seele, Leib. Unser Geist soll von der Heiligung durchdrungen sein. Hier ist noch nicht der Heilige Geist gemeint. Unsere Seele soll von der Heiligung durchdrungen werden. Und unser Leib soll mit der Heiligung durchdrungen werden. Frage, wie können wir das überhaupt unterscheiden? Manchmal spricht auch die Bibel nur von Leib und Seele. Aber wenn dann hier die Seele ein Paket ist, dann ist der Geist mit inbegriffen. Wenn die Seele dann ins Verderben geht und so weiter. Welche Funktion haben Geist, Seele und Leib? Sicherlich wäre das auch mal ein ganz besonderes Thema für sich. Doch ganz kurz können wir sagen, unser Geist, hier steht das griechische Wort Pneuma, unser Geist ist es, der es ermöglicht, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vor allem, wenn wir mit Gott durch das Blut Jesu versöhnt sind, haben wir über den Geist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Geist ist der höchste und einzigartigste Bereich des Menschen, der es dem Menschen möglich macht, mit Gott in Verbindung zu treten. Das ist etwas Wunderbares. Unsere Seele, da steht das griechische Wort Psyche, ist der Sitz alles Denkens, Fühlens und Wollens. Die Seele ist der Sitz des Verlangens, der Gefühle und der Neigungen. Die Seele ist der Sitz und der Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit. Und dann haben wir noch unseren Leib. Da steht das griechische Wort Soma. Der Leib ist das Haus, in dem wir wohnen, wo Geist und Seele wohnen. Wir wissen, wenn ein Mensch stirbt, dann geht die Seele und der Geist aus diesem Leib hinaus. Unser Leib ist das Haus, in dem wir wohnen. Der Leib ist der physische Teil, durch den sich die inneren Züge der Persönlichkeit nach außen hin ausdrücken und an denen der Mensch sofort erkennbar ist. Da erkenne ich, das ist der Michael, da sitzt die Ingrid, dort ist die Rosi und da kenne ich den Waldemar in seinem Leib und da den Tobias. Brauchen wir nicht fragen, wir erkennen uns am Leib. Wenn wir keinen Leib hätten, wüsste ich nicht, wie wir uns erkennen. Über den Leib drückt sich der Mensch nach außen hin aus und ist erkennbar. Der Leib ist der Teil, worin wir uns mit Worten, Taten oder auch mit Mimiken nach außen zum Ausdruck bringen. Was heißt es jetzt, dass nun unser ganzes Wesen von der Heiligung durchdrungen und bewahrt werden soll? Wir sind ja noch in diese Welt hineingestellt. Und wir sind in der Welt und im Alltag vielen Gefahren ausgesetzt. In der Welt ist der Fürst dieser Welt noch tätig, der Teufel. Die Sünde ist gegenwärtig. Der Satan hat die Möglichkeit, Leib, Geist und Seele zu seiner persönlichen Angriffsfläche oder zu seiner Zielscheibe zu machen, um seine Zerstörungen, seine Verführungen oder auch seine Bosheiten an uns zu vollbringen. Oder womöglich auch manchmal sogar durch uns. Zum Beispiel muss unser Geist bewahrt werden vor allem, was ihn verunreinigen könnte. Auch vor allem, was das Zeugnis des Heiligen Geistes durch unseren Geist behindern könnte. Auch soll der Geist, also unser Geist, vor allem bewahrt werden, was die Anbetung hindern könnte, welche Gott alle Zeit zusteht. Das ist nur in ganz kurzen Worten ausgedrückt. Wie Heiligung hineinfließt in das Geistliche oder hier in das Geistige, durch das Geistliche. Oder unsere Seele, sie muss auch bewahrt werden vor all den bösen Einflüssen und Gedanken. Zumindest müssen wir innerlich abgesondert sein. Über das Herz geht es natürlich, vor den bösen Gedanken. Wir müssen sie ausschließen. Oder vor fleischlichem Verlangen, das gegen, ja wieder die Seele streitet. Überhaupt vor dem ganzen fleischlichen Verhalten, vor dem ganzen Sündenkatalog. Geist, Seele und jetzt noch der Leib. Auch der Leib muss bewahrt werden vor Verunreinigung oder auch vor Unzucht, vor verkehrten Handlungen. Was können wir nicht alles tun mit unseren Händen? Viele können stehlen mit den Händen, sie können morden. Unsere Füße, die können uns ins Verderben bringen. Unsere Augen genauso, alle unsere Organe. Mit dem Leib kann man viel Unheil anrichten oder eben auch ihn als ein heiliges Opfer für Gott darbringen. Gottes Willen mit dem Leib tun. Ich denke, man könnte zu allen drei Dingen viele Beispiele finden. Uns reicht die Zeit nicht, um da jetzt noch näher drauf einzugehen. Aber da kann sich jeder mal selbst überlegen, worin er vielleicht den Geist mit verkehrten Dingen beeinflussen lässt, um in der rechten Weise vor Gott zu stehen. Oder wo deine Seele von verkehrten Dingen beeinflusst wird. Ja, vielleicht sogar manches Mal die Seele von anderen Dingen gefangen zu sein scheint. Oder überlege dir eben auch, was du mit deinem Leib alles tust. Ob das, was du tust und zur Ausführung bringst vor Gott, wohlgefällig ist oder nicht. Oder ob er da die Herrschaft haben kann und sagen, jawohl, mein Leib soll ein heiliges Opfer sein für Gott. Man kann so vieles tun, um Gott die Ehre zu bereiten oder auch um Gott Unehre zu bereiten. Wir sollten unser ganzes Leben mit Leib, Geist und Seele beständig von Gott durchleuchten und durchfluten lassen. Versperr dich nicht dagegen. Denke an das kleine Mädchen, von dem wir es am Anfang hatten. Es hat die Heiligen gesehen, die an der Fensterscheibe abgebildet waren. Die Sonne hat die Heiligen durchflutet. Ein wunderbares Bild. Sie sagte, die Heiligen sind Leute, die das Licht durchscheinen lassen. Mehr brauchst du und ich eigentlich nicht tun. Lass das Licht durchscheinen. Lass Gottes Licht in alle Lebensbereiche hinein. Lass es ausweiten in deinem Leben. Ja, mag jetzt vielleicht am Ende der Predigt manch einer sagen, jetzt haben wir wieder fleißig den Paulus studiert heute und die Pflicht der Heiligung, die er uns immer wieder auferlegt. Vielleicht war ja auch Paulus so ein gewisser Heiligungsfanatiker. Doch, liebe Geschwister, das dürfen wir am Ende ganz bestimmt nicht sagen. Wer das meint, der sollte ja mal das Alte Testament lesen. Lies mal drittes Buch Mose oder lies mal Jesaja. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Bibel spricht von Gottes Heiligkeit. Oder studier mal die anderen Briefe, lies mal auch von Petrus was zwischendurch. Du wirst auch von Petrus lesen, wie in 1. Petrus 1, Vers 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel, sagt auch Petrus. Da können wir nicht flüchten. Wenn wir diese Worte des Petrus lesen, so können wir sagen, es sind keinesfalls nur Worte des Paulus, auch viele andere Bibelstellen, sondern die ganze Bibel im Gesamtpaket fordert uns heraus, einen heiligen Wandel zu haben. Heilig zu werden in eurem ganzen Wandel. Lass also das Licht Gottes in dein Leben hinein, lass es tief hineinscheinen. Wehre dich nicht dagegen, stelle dich Gott zur Verfügung, stelle dich auch dem Dreck, den er aufzeigt in deinem Leben, und bring es ins Licht, wandle im Licht. Doch wenn du auch der Heiligung gelegentlich unterliegst, und ich denke, das brauchen wir ganz, ganz dringend, denn unser Kampf beginnt erst, wenn wir anfangen, uns zu heiligen, wenn wir anfangen, ins Licht zu kommen. Vorher, da hat auch der Teufel kein Problem mit uns. Aber wenn wir anfangen, ein heiliges Leben zu leben, dann fangen die Kämpfe an. Vorher haben wir noch keine großartigen Kämpfe. Und dann kann es auch geschehen, dass wir tatsächlich auch gelegentlich fallen und dann auch betrübt sind, weil wir nicht jetzt vorangekommen sind in der Heiligung. Aber bleibe bitte da nicht liegen. möchte ich zum Schluss sagen, bleib bitte nicht liegen. Denn es ist ein beständiger Kampf, es ist ein beständiges Wachstum, den wir hier unterliegen. Brauchst du nicht denken, aller Kampf wäre vergeblich und du brauchst es gar nicht mehr probieren. Nein, mache weiter, steh wieder auf. Geh weiter an der festen Hand deines Herrn. Oder wenn du manchmal meinst, die Heiligung würde nicht an dir würde bei dir nicht vorangehen, überlass es dem Herrn, bemühe dich darum. So vertraue auch diesbezüglich auf Gott und auf seine Verheißung, wie es Paulus auch hier zu den Gläubigen sagt, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir dürfen uns ihm anbefehlen, dass er sein Werk mit uns vollbringt. Und jetzt zum Schluss den Vers 24. Ist Gott treu? Treu ist er. Viel treuer als wir. Treu ist er, der euch beruft. Er hat dich berufen zum ewigen Leben. Und Apostel Paulus sagt hier in Vers 24, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Und da sehen wir, letztendlich ist es Gottes Werk an und in uns. Er hat dich berufen, er, der Berufer, ist treu und er wird an dir und an mir sein Werk vollenden. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, für dein Wort. Danke für deine Macht. Danke für deinen Geist. Danke für deine Gnade, mit der du uns durch deinen geliebten Sohn entgegengekommen bist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du unser Herr und Heiland geworden bist. Und so haben wir dich in unser Leben hineingelassen. Du hast uns heraus errettet. Du hast uns erkauft mit einem teuren und kostbaren Blute. Und so möchten wir nicht nur bei der Errettung stehen bleiben. Ja, wir möchten, Herr, an deiner Hand gehen. Wir möchten mit dir Schritt halten. Wir möchten, Herr, durch deine Macht und Gnade auch über die Sünde, ja, Siege haben, wie es dir gefällt, aber nicht von uns selbst heraus, sondern durch dich, durch deine Macht und Kraft. Und du hast es selber gesagt, die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Und so möchten wir uns dir aufs Neue anbefehlen an deiner Gnade. Du bist der treue Herr, der uns weiterbringt, auch im Punkto Heiligkeit. Und wir wollen uns da nicht einen unnötigen Druck und schwere Lasten auferlegen, die wir selber nicht tragen können und Bürden, denen wir ständig unterliegen, sondern wir wollen uns darum bemühen, ein heiliges Leben zu führen. Aber wir rechnen auch, Herr, mit deinem Wirken, mit deiner Macht und Kraft. Und so möchten wir beten, dass du, Herr, dich verherrlichst bei jedem Einzelnen von uns. Dass du, Herr, mit uns weiter vorankommst, auch in Heiligung. Dass du Freude an uns haben kannst, ja, dass wir dir überhaupt unser ganzes Wollen auch zur Verfügung stellen. Und wir danken dir jetzt schon im Voraus, dass du mit jedem von uns ans Ziel kommen wirst. Dass du, Herr, dein Werk in uns tust. Und so bitten wir dich, dass du dich weiterhin verherrlichst. Und dass auch wir Freude haben können, weil du an uns arbeitest und weil sich Dinge in unserem Leben verändern. Wir preisen dich darüber im Namen Jesu. Amen.